Hallo, mein Name ist Thomas Karalus und ich bin, wie du vielleicht gerade gehört hast, die deutsche Stimme von Kevin James. Heute freue ich mich darauf, mit euch in eine neue, spannende Folge des Angstbrecher-Podcasts zu starten. Viel Spaß und los geht's!
Und damit herzlich willkommen im Angstbrecher-Podcast. Der Podcast, der Unternehmen und unserer Wirtschaft dabei hilft, bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr einzusparen, indem wir Führungskräfte dabei unterstützen, aus der eigenen Selbstsicherheit heraus noch bessere Entscheidungen zu treffen. Mein Name ist Thomas Dosch, ich bin der Angstbrecher. Heute, ja, da stelle ich zu Beginn einfach mal eine Aussage in den Raum. Wann haben Sie das letzte Mal für Ihr Leben trainiert? Bei dieser Frage, ja, da fängt unser Gehirn schon mal an zu arbeiten. Nachdem sein Vater dachte, der Junge ist dumm, wurde er mit 8 Jahren zum Psychologen geschickt. Diagnose? Asperger-Syndrom mit integriertem ADHS. Und die Eltern, ja, die sollten ihn einfach lassen, da er hochsensibel und intelligent ist. Seit damals geht er seinen eigenen Weg, der für ihn der richtige ist. Nach mehreren Studiengängen, Aus- und Weiterbildungen startete er als Unternehmer im Alter von 28 Jahren mit seiner eigenen Beratungsfirma durch, war mit 29 Millionär und ging ein Jahr später durch den Betrug seiner Geschäftspartnerin mit 2,75 Millionen Euro Schulden bankrott. Doch unter dem Motto hinfallen, aufstehen, weitergehen, kämpfte er sich zurück, wurde vom Erfolgsmagazin 2019 zum Top 4 der Management Coaches gekürt und ist seit 2013 als zertifizierter Space Coach ein gern gesehener Ansprechpartner der Raumfahrtinstitutionen dieser Welt, für die er bereits über 50 Astronauten gecoacht und trainiert hat. Ich persönlich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit genommen hat und als Gesprächspartner in diesem Interview dabei sein kann. Herzlich willkommen, Alex Maria Fassbender.
Ja, herzlichen Dank. Ich bin immer sehr überrascht, wie Leute mich ankündigen. Und es ist immer sehr schön, verschiedenste Varianten zu hören, weil ich keine Vorgaben mache. Also es ist alles wunderbar. Ja, super. Dankeschön.
Lieber Alex, wenn man deine Vita liest, dann kommt man ja aus dem Staunen nicht mehr heraus. Du hast Sozialpädagogik und Psychologie studiert. Du hast angefangen, Medizin zu studieren. Hast die Ausbildungen zum Krankenpfleger, zum Rettungsassistenten, zum Total Quality Manager abgeschlossen. Bist Excellence Assessor der European Foundation of Quality Management und warst, wie wir gerade gehört haben, bereits im Alter von 29 Jahren zum ersten Mal Millionär. Und angefangen hat alles mit der Aussage, der Bub ist dumm. Wie ging das denn los bei dir?
Womit jetzt? Die Dummheit oder das andere?
Das andere.
Ich glaube, wenn man das so rückwirkend betrachtet, dann hat das Leben einfach immer schon mir bestimmte Vorgaben gegeben. Weil ich ja selber vom Gefühl her oder von den Emotionen her, wie manche sagen, Bauch- und Kopfgefühl, habe ich ja viele Jahrzehnte nicht gehabt. Das heißt, ich habe eigentlich, wie man das so nennt, nerdig reagiert. Das heißt, ich suche ja immer noch in meinem Leben, immer wenn was passiert oder wenn wir jetzt hier reden, fange ich ja in meinem Kopf sofort an Mustererkennungen zu suchen, ja, und versuche da irgendwie rauszukriegen, was will er denn, wo will er denn hin, was macht er denn und so. Und erst wenn ich die bekomme, kann ich noch vielleicht schlauere Antworten geben. Aber ansonsten verlasse ich mich eben auf meine Intuition, wenn ich jetzt hier antworte, in der Geschwindigkeit, wie ich antworte und so weiter. Und das war immer schon vorhanden. Das heißt, ich habe immer schon Dinge gewusst oder gemacht, von denen ich auch genau wusste, dass ich sie kann. Und ich hatte eher das Problem, wie gehe ich mit den Dingen um, die ich nicht kann? Weil es gab ja niemand, der sie machte. Mhm. Also hast du zwei Möglichkeiten. Du lernst sie. Das kann ich aber als Asperger nicht, wenn es nämlich nicht meine Insel ist oder meine Begabung ist, dann kann ich das nicht. Zum Beispiel Rechtschreibung. So, zum Beispiel Projektpläne erstellen. Zum Beispiel Trainingspläne erstellen. Jetzt wird mancher sagen, Moment mal, der hat Psychologie studiert, der muss Statistik können. Ja, kann ich, aber ich mag es nicht. So, deshalb ist es nicht meine Insel. Nur weil ich es gelernt habe, heißt ja nicht, dass ich es kann. Das ist ja ein Unterschied zwischen dem, was man lernt und ob man es kann letztendlich. So, und da gibt es einige Dinge. Und so habe ich halt sehr schnell gemerkt, eigentlich brauchst du da Hilfe. Aber wenn du keine Emotionen spürst, weißt du auch nicht, dass du Hilfe brauchst. Du sagst dir das zwar, aber das nützt nichts. Das heißt, wir brauchen Emotionen, um ins Tun zu kommen, ins Machen zu kommen. Das ist das große Geheimnis, sage ich mal, dahinter. Und die Menschen, die das immer haben, die wissen das aber manchmal, muss ich vorsichtig sein, nicht zu schätzen. ja, oder nicht zu werten. Also die halten es nicht für wertvoll, was sie da haben. Das ist nämlich der größte Schatz, den wir haben. Ins Tun kommen wir durch unsere Emotionen. Und das ist, glaube ich, was ich das Glück hatte, nerdmäßig oder ratiomäßig Trust zu tun, was viele meiner, ich mag das Wort zwar nicht, aber so Artgenossen, Genossinnen tun, die auch betroffen sind, ob hochbegabt, hochsensibel, ADHS, Asperger, Autist oder kombiniert, was auch immer halt. Und ich habe mir ganz viele Schrammen aber eingefahren in der Zeit, ne, weil ich eben kein emotionales Warnsignal hatte oder ich konnte ja nie sagen, oh, ich habe da so ein ungutes Gefühl, ne, kannte ich ja nicht. Sondern ich habe gesagt, 1 und 1 ist 2, logisch, mache ich. So, ja, und das ist eben, oder ich habe eine Vorteil-Nachteil-Liste gemacht, irgend sowas, und habe dann da gesessen und habe genau gesagt, okay, auf der Vorteil-Liste sind 10, auf der anderen sind 9, also 10 wird genommen, ist ja logisch. So, also ich war dann mehr so wie Mr. Spock, sage ich mal vorsichtig. Und dadurch machst du Erfahrungen, die aber andere auch machen. Gerade die Leute, die emotionaler unterwegs waren zu dem Zeitpunkt, sind genauso oft auf die Nase gefallen oder manchmal noch schlimmer als meine Wenigkeit. Aber das ist der Weg, ne? So, also du gehst eigentlich den Weg und fühlst aber nicht, ob es der richtige Weg ist. Und heute ist es anders. In den letzten 13, 14 Jahren ist es halt so gewesen, dass ich eben die Emotion wiederbekommen habe oder entdecken durfte. Und das hat einen anderen Menschen aus mir gemacht. Das hat einen intensiveren aus mir gemacht. Das hat den Menschen gemacht, der dann auf einmal sagt, jetzt macht er mit den Astronauten was, wo andere sagten, ja, ja, klar, jetzt redet er durch, ne, ist klar, ne? Jetzt will er Astronauten coachen. Morgen kommt der Mars oder so, ne. Also das waren so Sachen, die man sich anhören musste. Und da ich das in meinem Leben ja kannte, dass die Leute gesagt haben, als ich sagte, so, jetzt mache ich Abitur, ja, komm, das schaffst du doch eh nicht, ne. Ja, ich gehe Medizin studieren, Psychologie gleichzeitig, ja, das geht doch nicht, das macht man nicht. Ich habe es gemacht. Dann habe ich den Krankenpfleger gemacht. Dann habe ich Rettungsassistent noch gemacht. Und dann sagten alle, das geht doch gar nicht, kannst du nicht machen. Und ich sagte halt immer, komisch, das andere habe ich auch gemacht. Habe doch gesagt, das geht nicht. Ja. Und dadurch habe ich auch gelernt, irgendwann mal, ich erzähle den Leuten gar nicht mal, was ich für Ziele habe. Und das ist schon ein wichtiger Point für viele Leute, die das hören. Ich sage, fang den Leuten an zu erzählen, was für eine Utopie habt ihr noch im Leben. Ja, macht es so groß, wie es geht, mit so viel Sinnesfähigkeiten wie möglich. Und erzählt den Leuten von eurer Utopie. Und dann geht ihr her, und dann werdet ihr feststellen, da kommt keiner mehr um die Ecke und sagt, das geht nicht. Im Gegenteil. Die reden zwar hinter eurem Rücken über dich, ist vollkommen wurscht, du kriegst es aber nicht mehr mit. Und weil du es nicht mehr mitkriegst, ist es gut. Denn das sind dieselben Leute, die vorher bei den Zielen auch gekommen ist, wenn du deine Ziele erreicht hast, die gesagt haben, ich habe es ja immer gewusst, wenn es einer schafft, bist du das. Ja, dann brauchst du die aber auch nicht mehr, ne? Die brauchst du vorher, die Leute, die dir sagen, du schaffst das, komm, wir unterstützen dich, wir sind da, wir geben den Rat oder wir geben dir eine Anregung, sowas. Hinterher brauchst du keine Schlaumeier an deiner Seite, die sagen, habe ich immer gewusst, toll. Ja, und das ist auch eine Erkenntnis, die mein Leben wirklich geprägt hat.
Es hast du ja gerade eben diesen Punkt Intuition angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das etwas für die Menschen, die du trainierst, ja auch etwas Essentielles ist. Ne? Ich meine, du trainierst Menschen, die unsere Erde verlassen und sich da auf den Weg in die Weiten des Universums machen. Du bist oder du hast ja Einblicke auch in diese Welt der ganzen Raumfahrtinstitutionen. Und ja. Selber weiß ich ja, dass du auch diesen Traum hast, einmal deinen Fuß in diese Weiten des Weltalls zu setzen. Gab es denn einen bestimmten Moment in deinem Leben, an dem du dir gesagt hast, Astronauten zu trainieren, ihnen Hilfsmittel mit an die Hand zu geben, sie zu coachen, aber auch selber wirklich diesen Weg zu gehen, in die Unendlichkeit des Universums vorzudringen? Das ist genau das, was ich tun möchte.
Naja, sagen wir so, ich habe ja relativ als Kind schon die Original Star Trek Serie gesehen und war natürlich angefixt von Captain Kirk und Mr. Spock und
das kann ich also bestätigen.
Lebe lang und live long and prosper. Ich kann es gar nicht übersetzen. Ich glaube, in Deutschland ist das ganz falsch übersetzt worden damals. Live long and prosper. Ich habe Star Trek geliebt. Ich bin auch einer der Menschen, glaube ich, die beides mögen. Das darf man nie laut sagen, aber ich mag wirklich beides, weil es Science-Fiction ist. Ich liebe Science-Fiction-Filme. Ich könnte auch wenn es noch den großen Preis von Wim Tölke geben würde, könnte ich, glaube ich, als Experte mitmachen, weil ich kenne mich wirklich gut aus in dieser Filmszene, was Science Fiction anbelangt, in Richtung Weltraum. Ne? Also ich meine jetzt nicht so Alien, sondern so andere Filme halt. Ne? So, und ich hätte mir nie träumen lassen, dass das passiert. Never ever. So, und als ich die Idee so hatte, 2011 ging das ja schon los, da habe ich, glaube ich, erstmal so gedacht, so, Mensch, das ist ja eigentlich eine total abgefahrene Idee, die du da hast. Also wenn du im Jahr vielleicht zwei Astronauten coachen könntest, wäre schon geil. Ne? So, ich hatte aber immer an die Weltraumtouristen gedacht, nicht an die echten Astronauten. So, und dann habe ich das Programm ja geschrieben und das wurde ja sofort abgekauft oder genehmigt, oder wie man so nennen mag. Dann war der erste Moment, wo die ESA anrief, da habe ich noch nur telefoniert bis zu dem Zeitpunkt und überhaupt nichts gesehen. Dann rief die ESA an und sagte zu mir, sagen Sie mal, Fassbinder, Sie können ja nicht so ein Programm entwerfen und sind noch gar nicht bei uns gewesen. Ja, sag ich, also, ich habe keine Einladung bekommen, also, und ich kann mich vielleicht selber einladen. Na, da wird es die höchste Zeit, ne? Nächste Woche, Mittwoch, 15 Uhr so ungefähr. Ich sag, ja, mache ich, okay, komme ich, okay. So. Und dann kommst du, dann fährst du zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt nach Köln, das ist direkt am Kölner Flughafen. Ja, auf dem Gelände ist die ESA, ne? Und dann wirst du erstmal eingenordet. Das heißt, erstmal wirst du erklärt, das DLR ist Rom und ESA ist Vatikanstadt. Oh. Genauso ist das aufgebaut da drin, ne? Also die ESA ist quasi Vatikan und drumherum Rom ist DLR. Okay, dann weißt du schon gleich, was los ist. Also du kannst ja eins und eins zusammenzählen, was da für Sachen sind. Und dann kommst du bei der Führung, siehst du auf einmal so ein Tauchbecken, was du aus dem Fernsehen kennst, wo die da trainieren, ne? So ein riesen Tauchbecken, wo dann auch so ein Modul drin steht und so weiter. Und dann kommst du in den Kontrollraum rein und ganz unscheinbar, wie so ein kleines Büro, ne? So ein paar Computer überall hängen da und Riesencomputer teilweise auch. Und dann sagt die Konstruktorin, wollen Sie kurz mal mit den Astronauten telefonieren? Ich sage, wie jetzt? Ja, wir sind Kontrollzentrum hier in Köln, ne? Also wir können da einfach hochschalten. Oh, sag ich, cool. Echt? So, das erste Mal, wenn du da bist. Und dann denkst du auch so, irgendwas hast du richtig gemacht. Und irgendwo kriegst du große Augen. Und ich kann mich noch gut erinnern an einen der Astronauten, die, ich glaube, vor 2 Jahren war das oder sowas, zu mir gesagt hat, weißt du, Alex, das Schöne bei dir ist, du kommst jetzt schon so oft, so viele Jahre schon hierher, ne? Du bist quasi hier, gehörst zum Inventar, man kennt dich und so weiter. Aber das, der Hammer ist, du kommst mit solchen Augen jedes Mal noch hier rein, ja? Und das freut uns, ne? Weil dann weiß man, du bist begeistert für das, was wir tun und du machst das. Und das ist wirklich so. Es ist eine, auf der einen Seite die Freude und die Dankbarkeit, dass ich da rein darf, weil das nicht selbstverständlich ist. Also es kommt wirklich nicht jeder da rein, muss man ganz klar sagen. Mhm. Und deshalb darf man da, also aus meiner Sicht, nicht mit Arroganz rangehen, sondern da gehört viel Demut dazu. Das ist ja auch nochmal so ein eigenes Thema. Und es ist einfach Dankbarkeit. Und wenn du dann auch mal irgendwann, stand ich dann im berühmten Raum, wo der Capcom-Chef gesagt hat, Houston, oder dann die Meldung kam von Apollo 13, Houston, we have a problem. Und dann stehst du in einem geschichtsträchtigen Raum, ja, wo Mondlandungen durchgeführt worden sind, siehst auf einmal diesen Raum, das waren Räume, wo ein einziger Computer dafür verantwortlich war, dass die Mondlandung glückte, ja. Und das war irgendwie, keine Ahnung, 400 Quadratmeter Raum oder sowas, das ist ein Riesenteil, war das. So, und dann gehst du in den nächsten Raum und dann siehst du, das ist der neue Computerraum. Der ist nicht größer als eine Besenkammer, könnte man sagen, so ungefähr. So, und da ist dann wirklich hier, keine Ahnung, was das sind, Terabyte Farm oder sonst irgendwas. Unfassbar. Und wenn du mal mal eine Rakete siehst, die gebaut wird, dann brauchst du kein Science Fiction mehr. Weil das ist wirklich wahr geworden Science Fiction, so aller, ich nenne mal so einen Film, Interstellar zum Beispiel, der ja auch sehr schön zeigt, wie wichtig es ist, dass man Raketen baut und auch die Technik sehr gut zeigt und so. Und dann kriegst du wieder Demut. Bist wieder beim Thema Demut. Und das ist sehr, sehr faszinierend. Also ich habe den größten Abenteuerspielplatz gefunden, den es für Erwachsene gibt, finde ich. Und ich darf mit den Menschen arbeiten, die wirklich einen Spitzensportler-Job haben, ja, die auf die Minute, die Sekunde fit sein müssen über einen Zeitraum von 6 Monaten. Das ist so, als wenn, glaube ich, die Olympischen Spiele 6 Monate am Stück sind mit ein und derselben Disziplin. Das kann man sich auch als Spitzensportler kaum vorstellen. Und Menschen, die eine Motivation haben, die wissen, dass es lebensgefährlich ist, die wissen, dass sie sterben können und sich verhalten, wie früher so Pioniere, wie wir sie aus den Westernfilmen noch kennen, wo wir irgendwo, wer schon mal einen Western gesehen hat, der wird sich immer gefragt haben, warum reitet dieser Idiot alleine in den Sonnenuntergang und was macht der jetzt? Da haben wir nie eine Antwort drauf gekriegt. Und bei den Astronauten ist es ähnlich. Man fragt sich, wieso machen die das? Was treibt die an? Wieso mache ich so einen Job, der nicht so gut bezahlt ist? Der, ich glaube, vergleichsweise mit dem Oberstudienrat in Deutschland, also an einer Schule ist oder sowas in der Richtung. Ja, das ist ja nicht die Welt für diesen lebensgefährlichen Job. So. Und das alles zusammen macht so eine Faszination aus für mich in den letzten Jahren, wo wir eben dann auch insgesamt ja jetzt mittlerweile sind wir bei 70 Space Coaches angelangt, die wir ausgebildet haben schon. Und ja, ist der Wahnsinn.
Jetzt hast du, und das habe ich ja so rausgehört, Demut und Dankbarkeit als wirklich wesentliche Schlüssel und Begeisterung natürlich. Nicht nur für dich in dem Kontext des Trainers, sondern auch für die Astronauten, für die Menschen, die da ja wirklich einmal in den Himmel geschossen werden. Das kann man ja so sagen. Ne?
Ja.
Du hast ja vorhin gerade erzählt, wie das für dich war, von deinem Umfeld her damals, ne? Als du gesagt hast, ich werde jetzt derjenige sein, der die zukünftigen Astronauten trainiert. Du hast beschrieben, dass du dort, ich sag mal, viel Gegenwind oder Nichtwürdigung erfahren hast. Gab es denn auch Menschen, die dich darin bestärkt und unterstützt haben, auf die du dich auch heute noch verlassen kannst in deinem Umfeld?
Ja, da gibt's viele, also unsere gesamten Space Coaches, die wir ausbilden durften, beziehungsweise den Lehrern gemacht haben. Da ist ja auch eine gewisse Familie entstanden, so haben wir das immer genannt, oder so nennt man das nach wie vor, La Familia, sagen viele immer noch. Einige sind seit 2014 dabei und da war von Astronauten und dass wir die trainieren und die Weltraumtouristen, da wussten wir gar nicht, wann das losgeht. Also das war ja gar nicht abzusehen, ja. Und du hast natürlich auch Weggefährten oder Gefährtinnen, die von Anfang an den Weg mitgegangen sind. Sind aber auch welche, die sind zwischendurch abgesprungen, weil sie einfach nicht die Ausdauer hatten. Natürlich haben wir gekämpft, ne? Aber es gibt dann auch Momente, wo du, was weiß ich, gibt ja auch jährlich immer so verschiedene Treffen, ne? Wo sich also nicht nur die Luftfahrt trifft, sondern auch die zukünftige Raumfahrt trifft. Und dann gibt's Kongresse, wo man auftritt und so. Und wenn du dann eben ich kann mich gut erinnern, wann war das jetzt? Das müsste 2018 gewesen sein. Genau, 2018 war das. Da war in Bremen, Bremen ist ja hier, für die Leute, die das nicht wissen, Bremen ist das Mekka für die Raketenforschung, aber auch für die Raketenbauer ist das Mekka in Europa Bremen. Das wissen die wenigsten, die in Deutschland leben, wissen, dass das so ist. Und darum gibt es dann in Bremen auch ab und zu mal, so war das letzte Mal vor über 10 Jahren und wie gesagt, das letzte Mal 2018 in Bremen, so eine internationale Astronautik-Ausstellung und da kommen noch ganz viele Fachbesucher hin und das ist auch für die Öffentlichkeit nicht geöffnet, sondern es gibt nur einen einzigen Nachmittag, wo die Öffentlichkeit da reinströmt. Da kannst du dir vorstellen, was da los ist. Da kommen so schnell 10, 20.000 Leute rein und ansonsten ist es nur Fachpersonal. So, und wenn du dann aber bei den Fachsachen sozusagen da bist und du gehst dann so ganz normal über den Flur, das kennt man ja noch, ne? So ein bisschen aus den Messehallensituationen, die es früher gab. Und dann gehst du da und guckst dir an, hast aber viel mehr Platz als sonst, ne? So, und dann habe ich eine Kollegin getroffen, die ich schon länger kenne, die sich auch mal als Astronautin beworben hat. Und sie ist Wissenschaftsastronautin. Das heißt, sie plant Experimente und deshalb darf sie sich auch Science Astronaut nennen. Ja, das ist nochmal eine andere Bezeichnung. Also du kannst doch Astronaut werden, ohne ins All zu fliegen, wenn dein Experiment ins All fliegt. Das ist auch eine interessante Variante. Wissen die wenigsten.
Also das wusste ich bis jetzt auch noch nicht.
Genau, das sind dann sogenannte Science-Astronauten. So, und dann standen wir so da und dann kam ein Mann dazu und ich dachte, den kennst du irgendwo her, aber ich weiß nicht woher, so ungefähr. Und dann plauderten die zwei so ein bisschen auf Deutsch auch, was ungewöhnlich war, aber ich dachte, na gut, da kann jetzt keiner von den Großen sein, weil der redet Deutsch. Und dann dachte er zu mir, oder sagte zu der Olympia, die da stand, sag mal, ist das nicht der Alexander, ne, von den Space Coaches? Und ja, kennt ihr euch noch nicht? Und ich sag, nee, ich sag, glaub nicht, so ungefähr. Und jetzt wird es peinlich für Leute, die sich nicht so auskennen in der Branche, sage ich mal vorsichtig. Das war Hans Königsmann. Hans Königsmann ist der Chef Chief Engineering von SpaceX. Das heißt, alle Raketen, die letzten 10 Jahre gebaut sind, sind von Hans Königsmann und seinem Team. So alles, was da gebaut worden ist. Das ist sozusagen der Nachfolger von Herrn Braun, von Braun, mhm, früher für die Amis, ist jetzt seit Jahren schon Hans Königsmann. Den Namen kannte ich natürlich, ja, aber das Gesicht und sonst irgendwas. Und er sagt da, komm, wir gehen Kaffee trinken, müssen reden. So, da dachte ich so, wow, was ist das denn? Ne? Also das ist für mich einer der, ja, der Ingenieur, was Raketenforschung anbelangt derzeit, der hat die Falcon gebaut, der hat diese große BFA, die man jetzt kennt, ja. Das ist alles er, so. Und also mit den Treibstoffen und so weiter versehen, mit den ganzen Raketen-Engineering. Dann haben wir da geplaudert und über die Zukunft gesprochen und sonst irgendwas. Und irgendwann kamen dann Koreaner, Asiaten, Chinesen, wollten Fotos machen. Und dann haben wir aber dafür gesorgt, dass wir weiter Ruhe hatten. Und er wollte nicht. Und er sagte, du, ich habe jetzt 2 Stunden mit dir geredet. Ich könnte noch 4 Stunden mit dir reden. Wir müssen telefonieren, aber das ist mir hier zu hektisch. Dir auch? Dann sag ich, bin Asperger-Autist, was erwartest du? Ist das zu viel? Ja, so ungefähr. Und das ist so toll. Und wenn du mit den Leuten dann reden kannst, dann weißt du auch, wow, das ist eine Art von Anerkennung, die du da bekommst. Ja. Du hast aber auf dem Weg, wo wir sind oder wo ich da bin, ich bin ja nicht alleine dort hingekommen oder wo wir momentan sind, hast du, was Deutschland anbelangt, sehr viele Neider. Im Ausland betrachtet, würde ich sagen, gibt es eine gewisse Konkurrenz. Da muss man auch aufpassen. Das ist wie ein Haifischbecken, ist aber in vielen Branchen so. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist dieses Space-Business eine kleine Szene, die ja gigantisches Ausmaß hat. Aber es ist eigentlich gesehen eine kleine Szene. Und da kennt man sich. Und da kann man sich eigentlich Dummheiten nicht erlauben. Wenn du da nicht ehrlich genug bist oder Leute verarschen willst, auf gut Deutsch gesagt, dann hast du in dieser Szene keine Chance. Null. Denn da zählt immer das Ergebnis. Und das erste heißt immer, die Technik muss funktionieren. Da sind diese Firmen gefragt, wie SpaceX, Blue Origin und so weiter. Das zweite ist dann die medizinische Komponente. Das ist das zweitwichtigste. Und das dritte kommen wir. Also wir haben uns sozusagen da als dritte Institution einen Namen gemacht. Dazwischen gibt es immer noch ein paar Feinheiten noch auch zu beachten. Aber das macht eigentlich aus, dass du da, sagen wir mal so, es gibt nicht viele Weggefährten, die geblieben sind. Die kann ich an einer Hand abzählen. Da nehme ich jetzt die Space Coaches mal als Gruppe heraus. Das hat damit nichts zu tun, sondern ich meine das generelle Umfeld. Und mit den Menschen kann ich auch zu 100% rechnen. Auch hier mache ich eine Wortwahl, dass ich zum Beispiel nie sagen würde, ich verlasse mich auf diese Menschen, weil wenn ich mich verlasse, dann bin ich verlassen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, so. Und von daher sage ich, wenn ich sage, mit denen kann ich es zu 100% rechnen, dann ist das Wort rechnen drin und 100%, das ist schon gut.
Ich glaube, da kann man gar nichts großartig hinzufügen. Und ich denke, jeder von uns weiß, wie wichtig es ist, Menschen zu haben in seinem Netzwerk oder auch in seinem Umfeld, mit denen er halt rechnen kann. Jetzt hattest du diesen schönen Zustand ja nicht immer. Du kamst ja immer in diese Situation, als du 30 Jahre alt warst, dass du eine Person in deinem Leben hattest, auf die du ja dich verlassen hast und verlassen wurdest. Und verlassen wurdest du dann mit Schulden in 7-stelliger Millionenhöhe in dem Alter, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du standest da und warst quasi bankrott.
Ja, nicht jetzt, nur quasi, es war so.
Du warst bankrott.
Muss das ein bisschen korrigieren, Entschuldigung.
Alles gut. Jetzt sind wir ja gerade zum Zeitpunkt zu diesem Interview in der Corona-Krise, also in der Corona-Pandemie. Und das ist ja ein Umstand, in dem aktuell viele Unternehmer und Selbstständige das Gleiche oder etwas Ähnliches erleben. Ne? Also was ziemlich viele Menschen und viele Branchen betrifft. Aus deiner Erfahrung heraus, was sind denn deine 3 besten Tipps, um aus so einer Situation, aus eigener Kraft, ja, sich wieder nach oben kämpfen zu können? Wie hast du das gemacht? Ich meine, du hast ja diesen wirklich schönen Satz, hinfallen, aufstehen und weitergehen, geprägt. Was bedeutet das? Ja, und was Alex Maria Fassbinder darunter versteht, wie er aus dieser Situation herausgekommen ist und was auch du davon nutzen kannst, um in einer ähnlichen Situation gerade jetzt zu Zeiten der Corona-Krise zu bestehen, das erfährst du in der nächsten Folge, im Teil 2 des Interviews mit dem Space Coach. Denk daran, diesen Podcast einmal zu abonnieren. Lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder, falls du Spotify-Nutzer bist, lade diese Folge einmal herunter. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.